ARD.
Wenn ich morgens auf mein Handy gucke, ist oft das Erste, was ich checke, Instagram. Ist ja auch mein Job, sage ich mir. Ich bin Content Creator, ich bin Kreativer. Ich muss ja dranbleiben. Aber ist es wirklich mein Job, direkt nach dem Aufstehen bei Social Media zu sein, statt gesund in den Tag zu starten? Oder ist das einfach nur krank?
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Gangster, der Junkie und die Herrin. Wer da gerade mit so einem, Satz, mit dem sich sicherlich viele identifizieren können, eingestiegen ist, ist unser heutiger Storyteller, Roman Lemke.
Verpeilos Lemkos.
Verpeilos Lemkos. Schön, Grieche, dass du da bist.
Dankeschön. Grieche sein Zeichen.
Und zu meiner Rechten sitzt der plüschige Polly, Maximilian Pollux.
Genau, Polly. Heute richtig gut gelaunt, muss ich sagen. Ich fühle mich wohl.
Das freut mich so zu hören. Es ist immer wieder spannend, wenn wir uns hier treffen für Aufnahmetermine beim SWR in unserem wunderschönen neuen Studio. Dann weiß ich nie, wer mir begegnet. Also zwar kenne ich eure Namen, aber wir kennen uns jetzt mittlerweile seit so vielen Episoden schon mehrere Staffeln lang, dass wir uns auch in den diversesten Gemütszuständen bereits kennengelernt haben. Und freut mich, dich gerade so entspannt und zufrieden zu sehen.
Ich bin der beständige Pollux.
Absolut.
Das ist jetzt mein neues Ding. Ich will eher so...
Ist das dein neues Image?
Ja, Ted Lasso. Ich kann es euch immer nur wieder empfehlen. Diese Serie hat mein Leben verändert. Ich will eigentlich mehr wie Ted sein. Und das heißt, ich bin einfach eine Bereicherung für andere Leute. Ein geiler Typ, netter, verlässlicher Dude.
Das warst du auch vorher schon, aber so entspannt gefällst du mir direkt noch besser.
Das ist lieb von dir. Wer bist du denn überhaupt?
Ich bin's, Nina Workhart, ihres Zeichens Herrin und Scherzkeks am Tisch. Freue mich, wieder mit euch hier zu sein und heute lassen wir mal wieder die Hosen runter. War nicht so eklig.
War es jemals eklig?
Ach, für uns ist gar nichts mehr ewig.
Welche Hosen, sage ich?
Genau, das ist die Frage, auf die ich gewartet habe. Roman,
eine
Episode aus dem tagesaktuellen Leben.
Das ist aus dem Leben der letzten Jahre, würde ich sagen.
Mhm.
Vielleicht gar nicht mehr so, also schon aktuell immer noch ein Riesending, aber ist besser geworden. Ich sag mal so, hat mit Sucht zu tun, hat mit Konsumstörungen zu tun, hat mit dem zu tun, wofür ich eigentlich in diesem Podcast bin.
Also ich habe bei deinem Anfangssatz direkt so, voll. Nicht nur wegen Content Creator oder so, aber das ist der Griff zum Handy. Ich habe meinen Wecker da drauf, beziehungsweise ich hatte meinen Wecker da drauf. Jetzt habe ich mir nämlich einen Wecker gekauft.
Warum denn das?
Ursprünglich war es mein Meditationstrainer, der mir gesagt hat, du brauchst einen eigenen Wecker, um eben dein Handy im Nebenraum liegen zu haben, so am besten.
Und darf ich direkt fragen, aus welchem Grund? Also ich habe zwei Theorien, diese ganzen Strahlentechnik, bla bla bla, neben dem Kopf beim Schlafen könnte ungut sein. Oder weil es einen direkt beschäftigt nach
dem
Aufstehen.
Es beschäftigt dich direkt. So, es bringt direkt Unruhe rein und du bist direkt nicht mehr bei dir.
Ja.
Das ist ja so, dass wir haben ja ganz oft bei Dingen, bei denen der Konsum bedenklich ist, dass es Dinge sind, die uns von uns selbst weghalten.
Aha.
Und ob das jetzt Drogenkonsum ist oder was weiß ich, exzessives Einkaufen oder so, ganz viele dieser Dinge, die sorgen dafür, dass wir eben nicht bei uns sind. Und das Handy ist ein extremes Beispiel dafür.
Eigentlich zum, von sich selbst ablenken und sich nicht mit seinen Themen auseinandersetzen müssen.
Flucht. Ja. Sein Leben nicht leben zu müssen. So, das ist ja eigentlich. Also, darum geht's heute. Es wird persönlich, wird ehrlich gesagt, für mich ein bisschen unbequem. Mache ich ja ganz gerne. Aber nicht so unbequem wie bei der Fetischfolge. Und vielleicht wird's für dich da draußen, der das hier gerade hört, auch ein kleines bisschen unbequem, weil du dich mal wieder erkennst in unseren Episoden. Übrigens vielen lieben Dank an das ganze Feedback, was wir aus den ersten Episoden bekommen haben.
Oh ja.
Ich habe es jetzt schon gesagt, wir reden heute über Suchtverlagerung. Dazu müsste man als erstes mal definieren, was ist denn das eigentlich? Also was ist eine Suchtverlagerung? Es ist eigentlich ein Phänomen, bei dem es darum geht, eine bestehende oder eine überwundene Konsum- oder Verhaltensstörung durch ein anderes Verhalten oder durch eine andere Substanz oder durch andere Substanzen zu ersetzen, um ähnliche psychische oder emotionale Funktionen zu erfüllen. Und das ist der Kern der ganzen Nummer. Also, wir merken uns ähnliche psychische oder emotionale Funktionen. Manchmal kann man das super gut verstecken unter Labels. Selbstoptimierung, Karriere, gesunder Lifestyle oder wie bei mir Gesundung selbst. Mhm. Also ich muss ja gesund werden, ich teile das jetzt hier mit jedem und allem und merke gar nicht, dass ich eigentlich arbeite. Und ein perfektes Beispiel für diese Suchtverlagerung, auch leider ein erschreckendes Beispiel, das habe ich hier auch schon öfter gedroppt, ist der Satz von meinem Therapeuten, den ich nie wieder vergessen werde, der zu mir meinte, hey, lieber fett als drauf.
Ich sehe vor mir, wie er das im Brustton der Überzeugung sagt.
Ja.
Also nicht die Implikation dahinter, also was das genau nämlich aussagt, versteht. Sondern du musst nicht heilen, sondern du musst es nur durch irgendwas anderes ersetzen.
Ja.
Er gibt dir die Handlungsanweisung dafür, dass du jetzt nicht heilen musst.
Weil sein Auftrag ist ja auch eigentlich nicht, dass der Klient gesundet, sondern wieder arbeitsfähig ist.
Mhm. Uff.
Das tut weh, das ist ein Schlag in die Fresse, wenn man selber der Patient ist.
Ja, und am besten sollst du ja gleichzeitig noch ein Problem haben, das dich schön lange bei der Stange hält.
Das macht er ja nicht mit Absicht. Weißt du? Also der ist schon überzeugt, dass er das Richtige tut, ne?
Ja, gut, aber trotzdem freut er sich, wenn er dich für immer sieht.
Ja, das
also das sein. Ist, ich bin überhaupt kein Fan, ne? Ich bin.
Und als Patient denkst du dir eigentlich, ach ja, das macht Sinn, ohne viel zu hinterfragen, was da gerade als Arbeitsauftrag oder Anweisung gegeben wurde.
Ja, weil auch der Leidensdruck als Druff gerade so hoch ist, dass dir fast alles lieber wäre als Druff. Aber das macht es ja noch schlimmer. Das ist ja ganz, ganz schrecklich. Das ist ein ganz guter Satz, dass du ihn gebracht hast. Ekelhaft.
Oh, ich habe es damals
gesagt. Gar keinen Spaß, natürlich.
Das klang für mich auch plausibel. Ey, ich war abstinent von dem Alkohol, ich war abstinent von den anderen Drogen. Aber ich hatte natürlich immer noch meine zu verarbeitenden Themen. Und das Wort Trauma vielleicht jetzt nicht sofort zu verwenden und damit die Tür aufzumachen für, ach, Trauma, das habe ich ja nicht in meinem eigenen Leben, aber wir haben alle unsere zu verarbeitenden Themen und wir haben alle unsere Mechanismen, damit umzugehen. Und deswegen habe ich es vermieden, auch wenn ich es gesagt habe.
Ich war jetzt wieder so ein bisschen voreilig in meinem Bashing und so, ja, das ist scheiße, und also, wie kann der so und damit macht er das und das. Und auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe und mir so sag, ja gut, ich habe hier jemanden, der super drauf ist und ich denke mir, ja, wie er auf das kommt, ist ja, dass du sagst, ja jetzt, ich esse halt gerade viel oder ich wenn es mir gerade nicht gut geht, dann esse ich halt oder ne, emotionales Essen ist jetzt so gerade eine Reaktion, die ich davor nicht hatte, als ich geguckt habe, dann ist es ja schon wieder, ne, dann ist dieser Switch von ihm so ja fast schon nachvollziehbar, dass er diesen Satz sagt.
Und ich hake mich dran, denn ich kenne meistens weibliche Personen, die sogar sowas wie eine Koks-Diät oder Pep-Diät durchgezogen haben, aus Angst davor zuzunehmen und sich dann den Konsum zwar gerechtfertigt haben, aber wenn dir dann jemand legitimiert, ja, lieber fett als drauf, dann ist das quasi ja auch wie so eine Erlaubnis, jetzt mit Essen kein Problem haben zu müssen und einfach, ja, wie der direkte Wegweiser, die Sucht dahin zu verlagern. Mhm.
Aber ist es das? Also weißt du, was ich jetzt nochmal so dazu sagen wollte, ist es vertretbar, zu sagen, diese Krücke jemanden zu erlauben?
Also aus heutiger Sicht, kommen wir gleich zu, weil ich habe schon länger emotional gegessen, auch während ich gekokst habe, auch während ich gesoffen habe. Und zwar manchmal richtig heftig, unkontrolliert, Binge-Eating-mäßig. Und das ist immer noch eine Herausforderung. Und das war schon oft mein Rettungsring, im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie. Und es ist mir in dem Moment bewusst geworden, ich habe es mit ihm geteilt, dass ich kann jetzt halt gerade nicht auf meinen Koks zugreifen. Ich fress viel mehr. Und ja, na, irgendwie ist es schon so, ey, essen müssen wir alle, das ist schon irgendwie nachvollziehbar. Aber ich wollte mich vor Rückfällen schützen, ohne zu merken, dass ich ironischerweise gerade einfach nur ein Muster überschreibe mit einem neuen Muster. Und jetzt die Antwort, aus heutiger Sicht bin ich extrem sauer auf ihn. Mhm. Weil er ist der Experte für Konsumstörungen, er macht eine Suchttherapie, er muss diese Muster erkennen können, das ist sein Job. Und mit mir daran arbeiten, an den Ursachen, statt zu sagen, hey, ich habe da ein anderes Verhalten, das ist eigentlich auch ganz geil, versuch doch das mal.
Hätte ein Wort wie oder zwei Wörter für jetzt besser, weißt du, so hätte sowas gehört, dass man gesagt hätte, so, ihnen muss klar sein, dass das eine nur eine Form vom anderen ist, die sie aber jetzt gerade zum Beispiel nicht ins Gefängnis bringt oder, ne, oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation jetzt gerade eher vertretbar ist. Aber
weniger
wir müssen,
schädlich.
Weniger schädlich. Mhm. Und wir müssen im Grunde der Schadensminimierung erstmal das eine angehen, aber ihnen muss klar sein, dass sie da dasselbe machen. Weißt du, wie ich meine?
Absolut. Also aus meiner Sicht wäre das auf jeden Fall deutlich förderlicher gewesen.
Mhm. Ich denke, es kommt auch auf den Kontext an, ob so ein Satz fällt, ob man so einen Satz zu einer deutlich untergewichtigen Person sagt und ihr quasi das, die Erlaubnis gibt. Lieber fett als Truff.
Oder also als
habe,
tot.
Oder als tot, genau. Ja. Hab keine Angst davor, ein paar Kilo zuzunehmen. Oder ob du das jemandem sagst, der dir gerade erklärt hat, er hat sowieso Binge-Eating-Phasen im Leben.
Mhm. Ja, aber der Satz kommt da auch nicht an. Also die meisten von denen, die ich kenne, die eine S... Wenn du denen sagst, lieber fett als tot, dann werden die erst recht drauf sein.
Weißt du was?
Ich habe gerade in dem... Oh, kann man mal wieder auf mein Buch schießen, habe ich nie gemacht. Gefährliches Ego kommt jetzt raus. Ein Fall heißt, lieber tot als fett. Also sobald das Wort fett drin vorkommt, wird es... ganz gefährlich. Das sollte überhaupt niemand sagen. So.
Naja, lustig, dass ich genau das jetzt geschrieben habe. Also das Resultat war, ich wurde fetter und fetter und fetter. Und ich meine auch fett. Ich meine nicht mehrgewichtig, weil es die gleichen krankhaften Konsummuster waren wie mit dem Alkohol und dem Kokain.
Also exzessiv, erst dann, wenn nichts mehr geht, Schluss. Du kannst weiterführen, aber zum Beispiel auch noch als Reaktion auf Emotionen,
genau,
auf Widerstände, ja, auf Herausforderungen. Es gibt ja sehr unzählige.
Richtiger Scheißtag, wo ich normalerweise geballert hätte. Ja, jetzt fresse ich 3 Pizzen und danach noch ein Eis.
Hey, und die Folge gerade jetzt, wo wir alle so einen Hunger haben. Drei Pizzen, mir ist richtig, ich habe so gemerkt, ich mir so, es ist so ein Speichel im Mund geflossen.
Aber war Salami drauf.
Ist egal, jetzt war vegane Salami, stelle ich mir vor.
Aber. Und weißt du, was das Schlimme daran ist? Deswegen bin ich mich auch so sauer. Mein Therapeut, mein ehemaliger, der hat einen Erfolg zu verweisen, weil ich ja clean aus der Einrichtung gegangen bin.
Moppelig, aber clean.
Ja, also, das ist verrückt.
Weil das ist doch ganz häufig, oder? Also, wir haben natürlich auch mal ein bisschen verbessertes Bild, weil natürlich viele von den Medikamenten auch Wasser einlagern oder so. Aber was ich Leute fett aus Kliniken rauslaufen sehe, halt, also wirklich, jetzt mal serious.
Und jetzt kann man sich darüber streiten, weil ich nehme jetzt mal seine Perspektive ein. Du hast es auch schon gesagt. Naja, klar, lieber fett als drauf, weil von dem Koks, also da kannst du ja richtig schnell sterben. Jetzt gucken wir uns mal die Zahlen an. Wie viele Menschen sterben durch Herz-Kreislauf, durch Übergewicht, durch schlechten Lifestyle? Und wie viele Menschen sterben wirklich an illegalisierten Substanzen?
Ich hätte das tatsächlich, die gesundheitlichen Dinge, das kriege ich eh immer nicht im Kopf, weil, aber was ich mir so vorgestellt habe, ist halt, dass der Arbeitsauftrag in so einem Setting sein muss, die Leute von der Illegalität wegzubekommen. So, ne, dass man sagt, ja, hier können sie fressen, wir können sie erstmal fressen, das können sie, aber sie können nicht koksen, ohne sich strafbar zu machen.
Mhm.
Also basically, ne, ohne irgendwie zu tun zu haben mit Kokainhändlern, ohne, ohne ihr in die Gefahr zu kommen, was auch immer, zu viel Geld zu verlieren, whatever. Aber das ist, weil ich den Kontext oft sehe ja in im Rahmen von Bewährungsauflagen oder eh schon anderen Straftaten so. Und da haben die halt immer, und das ist ja das, die Kette hat ja ihre Bachelorarbeit geschrieben über dieses, wie viel Einfluss macht die Illegalität denn am Schadenspotenzial der Substanz? Und Spoiler, das ist der größte Faktor.
Ja, Beschaffungskriminalität.
Beschaffungskriminalität, Verschmutzung der Substanzen, Gefahr beim Konsum verstecken müssen. Illegalität ist das Riesenproblem, Stigmatisierung. Und jetzt ist natürlich da dieses zu sagen, so ey, wir kriegen den erstmal da weg und fressen ist wenigstens legal. So rechtfertigen die das.
Ja, kann sein. Also ich meine, das hat mich ja nicht interessiert vorher, ob es legal ist oder nicht. Also ich bin ja wegen dem Zusammenbruch dahin gegangen, weil ich einfach Angst hatte, dass ich an einem Punkt angekommen bin, wo, also ab hier geht's wieder Richtung Jugend, Richtung richtig beschissenes Leben.
Mhm.
So, ich habe mir schön was aufgebaut und jetzt falle ich. Das war der Grund, warum ich mich geöffnet habe und warum ich die Therapie überhaupt angefangen habe und natürlich auch um meine Beziehung und mein Leben zu retten. Und dann brauchst du mir halt nicht kommen, es ist strafbar.
Und war ja auch nicht das Problem, weil sonst hättest du den Vorstrafe, sonst hätte er einen Auftrag bekommen von dem Gericht.
Aber
ja,
trotzdem ist es natürlich ein legitimes Argument für Menschen, die halt ja mit Bewährungshelfern oder so zu tun haben. Naja, wie eingangs beschrieben, bin ich, ich komme vom Essen wieder weg, oft als erstes am Tag auf Social Media. Das ändert sich alles gerade ein bisschen, aber wer weiß, wie lange das mit meinem ADHS alles hält. Auch mit den Strukturen und so. Hatten wir ja auch eine Episode. Aber dieser, es ist ja mein Job, das sage ich mir halt so oft. Und manchmal merke ich's und ihr vielleicht auch, da ist was anderes aktiv. Das ist nicht mein kreativer Kopf. Das ist mein, ja, nennen wir es mal Suchthirn, mein Belohnungssystem. Der Teil in mir, der Dopamin will. Jetzt, sofort. Und schwupps, sind 30 Minuten weg, sind 50 Minuten weg, weil ich eben nicht mal nur geschaut habe, was so an Likes, an Shares, an Nachrichten reinkam, nicht geschaut habe, was ich strategisch als nächstes analysieren kann, was läuft gerade gut, wo ist meine Zielgruppe. Ich habe einfach konsumiert und das Ganze Arbeit genannt. Mhm. Ich habe mein Gehirn mit billigem Dopamin geflutet, statt mich als allererstes am Tag um mich zu kümmern, um Sport zu machen, um gesund in den Tag zu starten, um vielleicht gesund zu frühstücken oder mich, weiß ich nicht, auf einen Arbeitsalltag vorzubereiten. Das gibt's ja auch, aber es muss ja noch gearbeitet werden. Und
eine Frage beim Handy. Mhm. Wie geht's dir danach? Wenn du jetzt in der Früh das Handy zuerst in die Hand nimmst und konsumierst, wann fällt es dir auf, dass du konsumierst? Und in was für einer Stimmung bist du dann für gewöhnlich für die meisten?
Oh, super gute Frage. Mittlerweile fällt es mir direkt auf. Ich weiß, was ich da tue. Und das ist ja einer dieser ICD-Punkte. Du machst das, obwohl du weißt, dass es schlecht ist oder dass es dir nicht gut tut. Also das Verhalten wiederholen, obwohl du siehst, dass es nicht gut ist. Und ich bekomme unglaublich schnell mittlerweile diesen, also unglaublich schnell nach ungefähr 2 Stunden, diesen Brain Fog, dass mein Gehirn absolute Matsche ist. Ich kriege Kopfschmerzen.
Die Konzentrationsschwäche oder die Konzentrationsfähigkeit lässt sofort nach.
Voll, voll. Genau, also das ist es. Und dann fühle ich mich scheiße. Ich mache das aus. Irgendwann mal, nachdem ich, ja komm, noch zehnmal swipen. Mhm. Und dann fühle ich mich beschissen. Und jetzt sage ich einen Satz, den vielleicht kann damit nicht jeder relaten, aber am Ende ist das Verhalten genau dasselbe wie früher, wo ich nach dem Wachwerden als erstes zu Bon gegriffen habe. 1:1 dasselbe. Und an der Stelle die Frage nach draußen. Wie sieht's bei dir in Bezug auf Social Media aus? Was ist dein erster Griff am Morgen?
Und wie fühlst du dich, wenn Social Media fertig mit dir ist? Das ist nämlich, das Ding ist ja so, also was sehr interessant ist, ich weiß nicht, ob ich es mit der Bon so wirklich vergleichen kann, weil ich einfach, das ist für mich hauptsächlich eine Tabaksucht. Ich habe mich nie schlecht gefühlt nach einer Zigarette. Also ich würde rauchen wie ein Schlot, wenn es nicht so scheiße wäre und man nicht damit die größten Kackfirmen der Welt finanzieren würde.
Und dann Lunge rühren.
Ja, und dran sterben würde und so. Aber ich habe immer gern geraucht. Ich würde eher vergleichen mit, ich habe mich auch nie schlecht gefühlt nach Rauchen. Also, außer ich habe zu viel. Weißt du, wie ich meine? Ich würde jetzt rauchen, wenn ich könnte. Ich rauche seit 10 Jahren, ich würde dir sofort entzünden. Gib mir eine Kippe jetzt, Mann. Eine Kette. Oder ein Ding, eine rote, eine blaue, egal, du hast, Mann.
Ohne Lucky Strike. Filter. Gib mir das ohne Filter. Weil wir hatten ja schon das Nuklearthema.
Mein Vater hat Rothändle und Reval. Reval hat er auch geraucht.
Also. Immer geraucht. Das muss ich für ihn holen. Beim Kiosk musste ich immer die Kippe holen.
Ja, klar, mussten wir alle. Hier sind die 5 Mark, ey.
Kein Problem.
Und bring noch die zweite Hand mit.
Will dein Vater nicht noch ein Bier? Wie, du hast eine Zigarette geholt? Nein, okay. Worauf ich hinaus wollte, ich finde eher, es hat was mit schon ein bisschen härteren Substanzen zu tun, weil in dem Moment, wo ich es gucke, der Algorithmus kennt mich mittlerweile sehr gut, Mann, der ballert mir kaum Scheiß rein. Mhm. Der ballert mir ein lustiges Video, wenn ich lachen will, der ballert mir ein Banger nach dem anderen. Mhm. Ich schick's hier, ich schick's dahin, ich schick's zu der Cat, ich schick's in alle, weil so lustig, so gut. Aber in dem Moment, wo ich aufhöre, kommt davor immer dasselbe. Nicht das letzte Video, das ich gesehen habe, war nicht lustig. Sondern das letzte Video, das ich gesehen habe, war dann irgendwas, was mich eigentlich so anders berührt. Mhm. Das ist dann wieder irgendwie der 24-jährige Billionär auf seiner Yacht so oder so. Dann denke ich mir, ach, der Wichser so. Das soll's nicht
soll sich ficken.
Soll sich ficken, Mann. Weißt du, wie, da, wenn mit der Kohle, die er hat, könnten wir den Hunger lösen. So. Und dann mache ich's aus. Und das hat was von, weißt du, so von, ich war jetzt noch eine Feiern, die paar ersten Lines waren gut, aber dann irgendwie so sitzt du noch 24 Stunden länger da und redest über Scheiße, die keine Sau interessiert.
Ja, klar, weil es Dopamin ist. Das hast du natürlich beim Cannabis oder was auch immer du durch die Bon rauchst, nicht. Aber ich habe halt früher, mein erster Griff war früher der Griff zur Bon. Deswegen habe ich das gerade damit verglichen. Und es ist basically dasselbe Verhaltensmuster. Ich habe die Augen noch nicht auf. Ich gucke, ich taste und ich konsumiere sofort. Mhm. Mhm. Das ist, warum ich das Beispiel genommen habe.
Ja, ist auch vollkommen richtig.
Warum ich das mal angefangen hatte, ich überlege gerade so, war eigentlich, um wach zu werden. Eigentlich, ich will meine Augen schon beschäftigen, damit ich nicht den Wecker 5-mal auf Schlummern drücke. Und das hat mich immer in diese Spirale gebracht, dass dann plötzlich schon eine halbe Stunde rum war. Gott sei Dank konnte ich dieses Verhalten, also ich bin mittlerweile sehr wenig auf Social Media, nur noch, wenn ich wirklich was zu tun habe. Aber erst weil ich dieses Bewusstsein entwickelt habe, dass mich das benebelt im Kopf, dass meine Konzentration nachlässt, dass ich einfach viel weniger leistungsfähig bin, wenn ich den Tag schon mit Ablenkung beginne.
Am tödlichsten aber eigentlich finde ich Nachrichten.
Ja.
Also ist Instagram ist so, ja, du guckst und dann ist, ja, aber irgendwie komme ich da relativ schnell zu mir und bin dann auch wieder, ja, mit was erwischen sie mich? Mit lustigen Sachen und Mädels halt so, ja, gut, das gucke ich halt, aber das macht mir nicht auch nicht so wirklich schlechte Laune. Oh, tolle Beine, tolle Arsch, gut,
ein
Hammer.
Podcast der ARD.
Aber was mich zerstört, sind die Nachrichten. Weil wenn du dann erstmal irgendwie 20, 30 Nachrichten beantwortet hast in der Früh oder so, ey, dann ist dein Gehirn, als hätte jemand wirklich ein Dildo in dein Ohr gerammt.
Ja,
so.
Als aber bräuchst du jetzt erstmal eine Mittagspause.
Ja, und es ist 10 so, ja. Weißt du so, und ich so, ah.
Genau. Aber du hast was ganz, ganz Gutes am Anfang gesagt. Was machen wir mit unserer Energie? Wir haben einen begrenzten Topf an Energie am Tag. Und das Erste, was wir machen, ist meine Energie jemand anderem zu schenken.
Ja,
das ist doch krank.
Das ist doch krank.
Du nicht mal kennst.
Nonsens.
Genau. Das Ding ist, ich habe viele solcher Mechanismen entwickelt. Mhm. Und es ist auch so herrlich einfach, ne? Also nach einem Scheißtag einfach einen Streaming-Anbieter anschmeißen, eine Serie bingen, am besten eine ganze Staffel oder 3 Staffeln und dann dabei irgendwas in mich reinstopfen, was voller Zucker ist, voller Fett, voller Kohlenhydrate.
Ein Leben, Alter. Ich bin dabei, Mann.
Keiner schlimmer
mehr. Oder noch vielleicht. Ich habe mir noch nie gemacht, Mann. Noch nie mehr als eine halbe Stunde gesessen, glaube ich, in meinem ganzen Leben. Entschuldigung.
Weißt du, anstatt dem Körper das zu geben, wonach er eigentlich schreit, nämlich nach Erholung. Stattdessen mache ich diese Serie an, habe hier dieses Gerät, das Handy, parallel in der Hand und baller mir auf TikTok Crack für die Augen rein,
ja,
obwohl ich da eigentlich gerade eine Serie gucke und mit der anderen Hand mir irgendwas in den Mund stopfe. Kennt ihr?
Ja, ich mach's nicht, aber ich weiß, dass Leute es machen.
Oh ja.
Könnt ihr gerne mal kurz in die Kommentare schreiben, welche Serie ihr als letztes gesuchtet habt.
Aber die meisten Leute, glaube ich, machen nebenher schon noch andere Sachen. Also wenn ich jetzt die Cat, die hat einen krassen, hohen Serienverschleiß, aber die
an was? An Serien?
An Serien.
Mhm. Ja, danke, dass du es dazu gesagt hast.
Serienverschleiß.
An Männern, an Serien.
An Männern, an mir. So, die macht aber nebenher diese Sachen. Weißt du,
so was
die
Ekelhaftes bügeln, wie bügeln? Ja.
Genau, bügeln, so klassisch. Oder irgendwie
Mami-Sachen.
Ich immer Sachen machen.
Essen
so
vorbereiten, ich kochen schon
machen.
Mal.
Ja. Ja, ich sehe die immer machen. Und dieses rein, jetzt, weil das ist ja ein ADHS-Problem auch. Du kannst ja eigentlich gar nicht einfach nur eine Serie gucken. Also ich kann das,
kommt auf
drauf. Da muss ich wirklich im Kino sitzen, damit ich mich konzentrieren kann so lang.
Oder die ist gut.
Die ist mir scheißegal, wie gut die ist. Man, da draußen ist ein Spatz, auch Sperling genannt. Es sind 2 und schon bin ich weg. Weißt du, und dann kommt die Lilly oder kommt der Watson und dann fangen wir Hummeln und
ja,
fliegen, lassen die fliegen, keine Ahnung.
Also ich meine, das ist bei uns natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Und den Gedanken mit dem ADHS-Gehirn hatte ich auch die ganze Zeit beim Schreiben. Nur ganz viele Menschen haben das ja, obwohl sie kein ADHS haben. Und die machen das ganz genauso. Und direkt noch eine Frage, wo wir gerade bei dem, welche Serie habt ihr als letztes gesuchtet seid? Wie heißt denn eigentlich euer Nachbar?
Darf ich den Namen nennen?
Also, wisst ihr, wie eure Nachbarn heißen?
Ja.
Oh, krass.
Digga.
Du auch?
Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Ich lebe in einer richtig guten Gegend. Alter.
Ich lebe auch in einer richtig guten Gegend.
Ich lebe in einer richtig guten Gegend. Das ist anders. Die laden uns gegenseitig. Das ist einmal im Monat so ein Fest im Haus, wo du eingeladen bist. Also ich drücke mich da nur.
Wir haben
Nachbarschaftsgruppen, alles.
Bei uns erinnert sich das gerade. Ich wusste ewig nicht, wie meine Nachbarn. Ich komme aus einer Großstadt, Alter. Mir ist scheißegal, wer da oben gerade
verwest.
Ja. Nee, das Ding ist, ich weiß genau. Ich bin ja umgezogen, wie gesagt, in eine schönere Gegend und da weiß jeder. Die stellen sich vor, wenn du neu kommst. So, da bist du
ja.
So. Und ich höre natürlich weiß ich jetzt, basically weiß ich nicht, wie der Nachbar heißt, aber nicht, weil die sich nicht vorgestellt hätten oder so, sondern weil ich halt schlecht mit Namen bin, aber die kennen die alle.
Aber guck mal, ich kenne Namen von Serien.
Ah.
Ich habe keinen Plan, wie meine Nachbarn heißen.
Welche Namen von Serien kennst du? Du kennst keinen einzigen Darsteller von dieser. Du willst mich flachsen. Sag mir die letzte Serie, die du gesehen hast.
Ja. Trigger.
Trigger. Okay, wie heißt der Hauptdarsteller?
Keine Ahnung.
Die ganze Folge gesehen.
Die ganze Staffel haben wir gesehen.
Natürlich weiß ich, worauf du hinaus willst, aber ich würde es nicht an den Namen festmachen, sondern eher am Interesse. oder an der Zeit, die man damit aufwendet, darüber nachzudenken. Weil wenn du einmal nur wirklich, so lange wie du jetzt über die Serie geguckt hast, darüber nachdenken würdest, wer dein Nachbar ist, dann würdest du es wissen.
Ja, aber das ist doch komisch. Ich meine, wir leben ja auch in einer guten, es ist ein Familienhausgegend.
Du solltest wissen, wie der Nachbar heißt.
Ja,
oder auch grob so dieses, wann kommen und gehen die Nachbarn, was haben die für einen Arbeitsrhythmus und so.
Sind die das überhaupt?
Hin und wieder hole ich mal die Post raus und blätter die durch. Weißt du, wie sieht's aus? Was kaufen die? Was haben die? Mann, geh auch mal ins Bad rein, schnüffel die Dinger durch. Weißt du, ich habe auch ein paar Schuhe von denen zu Hause, die schnüffeln müssen.
Also,
was war denn jetzt das bei dir? Wann kommen die? Wann gehen die? Was
so? Nein, das ist, falls die nachts mit dem Transporter kommen und ausziehen.
Also, was ich sagen wollte, während Roman zum Beispiel völlig gefesselt von seiner Serie Trigger auf dem Sofa sitzt, hat er keine Ahnung, ob die Cordula, die links nebendran wohnt, überhaupt berufstätig ist, ob sie morgens aus dem Haus muss oder ob sie Homeoffice macht. Und das meine ich so ein bisschen. Also, das stützt eigentlich, Roman, deinen Gedanken. Weißt du, wie die Nachbarn heißen?
Auch die kannst du suchten. Was ist nochmal Suchtverlagerung? Psychische oder emotionale Ersatz.
Also, was wir jetzt gerade besprechen, klingt immer so, wir haben ja schon die negativste Form des Konsums. Also wir sagen so, okay, es ist was ich nicht mehr eindämmen kann, ICD-10 oder DSM-5, Suchtparameter erfüllt. Dennoch hat ja der Konsum nicht nur negative Ursachen oder auch negative Effekte oder ist auch nicht nur auf was negativ. Und da verwehre ich mich ja besonders dagegen, weil ich ja sage, es ist ja auch manchmal geil gewesen. Also ich habe ja nicht nur konsumiert, um mich nicht scheiße zu fühlen, sondern ich habe ja eigentlich hauptsächlich konsumiert, um mich noch besser zu fühlen und habe mich ja ganz okay gefühlt.
Ich sage auch nicht, dass Konsum per se was Schlechtes ist.
Genau, aber jetzt wollte ich dann, ist es bei der Suchtverlagerung, gilt es nur, vielleicht weiß ich auch nicht, aber gilt es bei der Suchtverlagerung nur für diese negativen Effekte oder kann man auch sagen, naja, ey, ich fand mich geil und dann wollte ich abends auf eine Party, dann habe ich geguckt, fand ich mich noch geiler und so ist es jetzt. Ich fand mich geil und jetzt gehe ich zum Sport und fühle mich noch geiler. Weißt du, was ich meine?
Naja, da sind wir genau bei dem Punkt. Ist das ein emotionaler Ersatz für ein schlechtes Verhalten? Nee, das ist was Gutes.
Ja.
Das ist ein guter Beweggrund.
Also muss was für was Schlechtes sein.
Ja, na klar, deswegen heißt es ja Verlagerung. Also,
dann bin ich vollkommen fein mit mir. Dann gibt es eigentlich von meiner Seite keine Probleme.
Ja, schauen wir mal.
Richtig gut.
Eine der nächsten Episoden.
Ach, kacke.
Also, okay, Serien sind auch so ein Ding.
Ich würde Sex gerne dazu speisen.
Ja, das ist schön für dich.
Da können auch viele mit relaten.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Und früher war das Zocken. Am liebsten FIFA, Rocket League, alles, was Spaß macht, was kurz ist oder sehr, sehr lang, wo ich eine andere Welt abdriften kann und entweder ich lebe jetzt da oder cool, Alter, kurze Spiele, kompetitiv, schnelle Erfolgserlebnisse, Dopamin, gib her, Alter.
Offensichtlich was Rundes und was Eckiges. Rocket League, FIFA scheint so dein Ding zu sein. Okay, gut.
Ja, was Rundes ins Eckige, das Runde muss ins Eckige, haben wir ja schon recht früh gelernt. Und ich bin damit nicht allein, weil habt ihr mal darauf geachtet, wisst ihr, wie wir unsere Freizeit so verbringen? Das gibt ja auch Studien dazu. Habt ihr da eine Ahnung?
Wer jetzt, Jenny und du? Oder?
Nee, nicht so generell. So wir Deutschen.
Da würde ich schon sagen, die grillen gern. Grillen, Gaster, Grill irgendwo.
Bierchen trinken, sowas.
Nennen wir es mal anders. Nennen wir mal die Menschen, die innerhalb dieser Grenzen leben. Also alle, die...
Also womit sie ihre Freizeit verbringen.
Genau.
Ich weiß es nicht, weil ich habe keine Freizeit und ich bin auch ein Mann ohne Hobbys. Das ist mir auch schon aufgefallen, schon mal. Ich habe noch nie gezockt. Also seit ich aus dem Knast bin, habe ich einmal GTA gespielt. Das war das letzte GTA, das habe ich durchgespielt in einer Woche oder so und danach nie wieder.
Mario Kart.
Selten. Das letzte Mal, also ich spiele, als ich nur mit Jay unterwegs war. Ich komme nie dazu. Ich spiele nicht.
Das ist ja wirklich ein Unicorn, Alter.
Also weil das ja ein Hobby ist. Was ist denn dein Hobby? Was hast denn du für? Du hast doch auch keine Hobbys.
Ich habe auch keine Zeit, leider.
Ja, eben. Das ist die Leute, die so nur arbeiten, das ist mein Hobby.
Ja, das ist euer Hobby, einfach Arbeit.
Ja, genau. Ja, doch. Also, ja, wenn man seine Arbeit mag.
Sport?
Habe ich nicht mal Zeit für momentan. Ne? Also, was habe ich für ein Hobby? Ja, mein Hund ist mein Hobby oder ist das mein Leben? I don't know.
Hund ist Familie.
Ja, also.
Was machen normale Leute?
Also, in einer repräsentativen Studie für Zukunftsfragen wurde das untersucht und die mit Abstand häufigste Freizeitbeschäftigung in Deutschland ist Fernsehen. Gefolgt von Internet, Social Media, was auch irgendwie Internet ist.
Das mache ich auch alles.
Naja, da muss halt mal genau schauen, was ist jetzt wirklich Arbeit und was ist...
Ja, das mache ich auch. Okay, gut, dann habe ich das mal.
Musik hören kommt noch, aber das ist irgendwie alles bedudeln lassen, Konsum. Und Sport zum Beispiel kommt erst irgendwo im unteren Drittel. Also viel, 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 viel später. Und ich ehrlich gesagt...
Ich habe gerade einen Gedanken. Bei Musik hören wundert es mich, dass das überhaupt da steht und auch vor Sport. Denn ich kenne heute niemanden mehr, der wirklich einfach in seinem Wohnzimmer sitzt, so wie mein Vater früher zum Beispiel, mit seiner Dolby Surround-Anlage und sich irgendwie eine Eagles-Platte oder Rolling Stones-Platte reinzieht und ist einfach nur Musik hört.
Das habe ich auch selten, hört. Ne? Ganz selten.
Aber hast du...
Kann auch keinen mehr.
Aber ich hatte genau, witzig, ich habe darüber gestern nachgedacht, weil Kerl und ich, wir hören in der Früh gar nichts. Mhm. So, ne, wir stehen auf und es ist einfach, wir machen unsere Sachen so. Aber ich bin ja oft bei anderen Menschen und viele drehen in der Früh einfach voll Mucke auf.
Ich auch. Mhm. Ich dusche nicht ohne Mucke. Ich höre im Kaffee machen schon Mucke, im Auto brauche ich Mucke.
Ja, du bist auch so, genau.
Ist aber dann auch sehr stimmungsabhängig. Also es kann sein, dass mal morgens AC/DC läuft, kann auch sein, dass morgens mal, keine Ahnung, irgendwelche, seltener, aber mal irgendwelche chilligen Beats laufen einfach. Okay. Kommt sehr auf meinen Start an, aber muss.
Musik hat sich auch genau deswegen gewandelt, ne? Also wenn ich überlege, ein Rap-Song, der hatte früher ein Intro, der hatte 3 Strophen.
Hau ab. Jetzt so. Sind die 2 Minuten 15 ist schon lang
ja.
so.
Ja, crazy.
Muss direkt anfangen.
Ja.
Also das ist und das
bei
deswegen
Hitze merke ich es immer, wenn wir Hitze spielen, so manchmal so, dann weißt du, bist in den 80ern, wenn so von ewig Intro
ja,
und so,
genau.
Irgendwie sind schon 20, 30 Sekunden rum.
Ja, aber das ist krass, ne? Also weil du gesagt hast, wer setzt sich denn noch hin? Na, wofür soll ich mich hinsetzen? Für 2 Minuten?
Ja, man könnte ja auch das ganze Album hören, ne? Aber ja, da hat sich schon alles sehr gewandelt.
Streamingdienste, ja. Ne? Wir hörten noch Alben. Also was ich besonders krass daran finde, dass das bedeutet, an diesem unsere Haupt Freizeitbeschäftigung sind ja Konsum und das bedeutet, die meiste Zeit, die wir angeblich abschalten, verbringen wir eben nicht mit Regeneration, sondern mit Konsum.
Mhm. Boah, und weißt du, was da auch mitschwimmt bei dem, was du gerade gesagt hast? Dass die allermeisten Menschen einen Hardcore-Konsumproblem haben. Also müssen sie eine Konsumstörung haben.
Anerzogen.
Weil wenn
schon.
das Hauptding ist, was alle machen, dann ist höchstwahrscheinlich das Nutzungsverhalten nicht gesund.
Ja.
Voll. Und das ist auch, ich meine, was wurde uns beigebracht, warum wir arbeiten gehen? Kannst du dir das leisten? Kannst du das kaufen? Kannst du das kaufen? Kannst du kaufen, 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 kaufen? Und laut dieser Studie schauen Netflix-User, ich sag jetzt einfach Netflix, gibt noch ganz viele andere Streaming-Dienste, übrigens im Schnitt über 20 Stunden pro Woche. Das ist ein Nebenjob ohne Gehalt, aber mit eingebauter Verdrängung.
Aber die arbeiten, das stimmt, das haben wir jetzt auch noch vergessen, die arbeiten ja auch den ganzen Tag.
Ja, die arbeiten ja noch.
Ja, okay, also Arbeit ist sozusagen die Hauptbeschäftigung wahrscheinlich.
Jetzt kommt das nächste Thema. Arbeit, wir sind ja eigentlich bei meiner Sortvorlage.
Ja, weil, okay, also gut, nee, finde ich krass, ja. Ich denke da immer drüber nach. Reden wir noch über die Screentime oder hast du dich jetzt dagegen entschieden?
Wir können ja mal reinfühlen in die Screentime. Was habt ihr an Screentime?
Zwischen 4,5 und 7
Stunden am Tag.
Ja.
Bei mir auch. Also ich habe es ein bisschen differenzierter gemacht.
Aber nur Handy bei mir.
Ah, okay, das ist Handy. Ich habe 4,5 Stunden am Computer. Das ist aber auch nur so ein Mittelwert. Das kommt bei mir sehr darauf an, wie viele Videos ich schneide, wie viel Content ich hochlade. Also das ist reine Arbeit.
Also echte Arbeit, ja.
Mhm. Am Handy waren es jetzt in der vergangenen Woche 3 Stunden und 7 Minuten. Und davon habe ich, wenn ich wirklich keine Zeit zum Chillen am Handy habe, auch 0 Minuten konsumiert, weil ich mein Handy natürlich auch zum Beantworten von Nachrichten, Kundentermine vereinbaren und so weiter und so fort benutze.
Mhm.
Ja, und natürlich auch das Abhören von Nachrichten. Wenn man den Bildschirm nicht sperrt, automatisch steigt die Bildschirmzeit dadurch, obwohl man faktisch gerade eine Information erhält, aufnimmt. Ne?
Aber du bist schon am Start. Ist halt nicht Bildschirmzeit, aber du gönnst dir, also was ist gönnst, du kriegst was reingepresst.
Ja, also kumuliert sind das so 7 Stunden 45, die ich jetzt bei allen Geräten
also
zusammen habe.
Ein Arbeitstag. Ja.
Mhm.
Also laut als Selbstständiger mir keine 8 Stunden, aber das war ein anderes Thema.
Ja.
Wisst ihr, was bezeichnend für mich ist? Der Junkie in der Runde, ich habe hier einen Auftrag gegeben, checkt mal bitte alle eure Screentimes. Ich bin der Einzige, der nicht geguckt hat. Aber das gefühlt...
Das ist eine Frechheit eigentlich. Also, das ist immer gefühlt.
Pass auf, gefühlt, erster Griff ans Handy, 1/2 Stunde scrollen. Dann Playlist raussuchen, um Sport zu machen. Da mache ich Sport, das ist ja schon mal was Gutes, kümmere ich mich um mich. Und jetzt bin ich ja gerade in so einer Prä-Arbeitnehmer-Phase. Das heißt, ich habe mir quasi gesagt, eigentlich hast du ja Urlaub. Und muss ja nur hier die Dinger irgendwie ein bisschen fertig kriegen. Das heißt, Sport, Frühstück und ganz viel streamen. Also ich fange dann an, YouTube und Netflix zu gucken, nebenbei das Handy in der Hand zu haben. Irgendwann denke ich so, oh krass, du musst mal arbeiten. Dann gehst du an den Rechner, ich gucke den ganzen Tag auf den Bildschirm. Den ganzen Tag gucke ich auf irgendwelche Bildschirme. Also es ist locker ein Arbeitstag, ganz, ganz locker. Wahrscheinlich eher zweistellig.
Meine Großmutter hat jetzt gesagt, du hast schon ganz viereckige Augen.
Ganz viereckige Augen. Ja, das hat sogar meine Mutter gesagt.
Ja. Ja, und ganz oft halt unter dem Deckmantel, ja, ich muss ja arbeiten. Also jetzt mal weg von den Serien. Ne? Die gleiche Screentime habe ich, wenn ich nicht Serien gucke.
Aha.
Weil dann arbeite ich ja und mache Marktanalyse auf Social Media. Mhm. Mhm. Arbeit ist ein so guter Punkt. Ich bin jahrelang in meine Arbeit geflüchtet, um so beschäftigt zu sein, dass ich mich nicht mit mir und meiner Umwelt auseinandersetzen muss, um Karriere zu machen. Ne? Karriere in ganz fetten Anführungsstrichen. Und das hätte mich zweimal fast die Beziehung zu Jenny gekostet, weil ich nichts anderes mehr gemacht habe, als Sichtbarkeit aufbauen, Blogbeiträge schreiben, Composings in Photoshop basteln, Shootings planen. Und ich habe ganz oft so aus dem Büro so gesagt, ja, ja, ich bin gleich da. Gleich da, ja, ja, bin gleich fertig. Mhm. Und war es natürlich nicht.
Gleich war vor ein paar Stunden.
Nochmal 3 Stunden weitergemacht, bis Jenny dann irgendwann mal zu ihren Eltern gezogen ist. Mhm. Und selbst da habe ich es nicht gecheckt.
Was?
Sie kam nach einer Woche wieder und ich dachte, so schön, dass du wieder da bist. Ich bin nur komplett verwahrlost auf einmal, aber am Rechner war noch Platz.
Was hast du denn gedacht in der Woche?
Ja,
sie braucht eine Auszeit, hast du dir wahrscheinlich gesagt. Ihr ist das jetzt alles zu viel.
Ich brauche eine Auszeit, das hat sie auch gesagt. Ich bin ja auch ein Dulli. Hat du gesagt, sie braucht eine Auszeit. Na gut, gebe ich eine Auszeit.
Aber dass du eigentlich die Auszeit bräuchtest von diesem ganzen Bildschirm?
Dass sie überhaupt sich nicht mehr gesehen gefühlt hat. Und sie eine Auszeit davon brauchte, um sich klar zu werden, Alter, will ich mit so jemandem zusammenleben, der anscheinend krampfhaft versucht, Sichtbarkeit aufzubauen. Natürlich aus einem Issue heraus, das ist ein anderes Thema, so weit war ich ja früher noch nicht. Will ich das? Will ich mir das antun, mit so jemandem zusammenzuleben? Das habe ich nicht gecheckt. Null.
Und wann kam denn der Punkt, dass du es gecheckt hast? Also Jenny ist zurückgekommen nach einer Woche. Für dich war erstmal alles gut, sie ist wieder da. Und dann? Gab es ein Durchkommen zu dir? Konnte Jenny irgendwie die Message rüberbringen?
Soll ich dir sagen, wann ich es gecheckt habe?
Ja, bitte.
Als ich Therapie gemacht habe.
Jahre später.
Jahre später erst.
Hast du irgendwas dafür getan, dass sie zurückkommt? Oder hat sie dich einfach vermisst?
Ich glaube, wir können sie, ist ja in irgendeiner der nächsten Episoden da. Können wir sie ja mal fragen. Mhm. Ich glaube, sie hat mich vermisst. Sie wollte das. Sie hat sich dafür entschieden. Ich bin super dankbar dafür. Aber verdient habe ich das zu dem Zeitpunkt eigentlich nicht. Mhm. Und jetzt kommt wieder was. Ich weiß, ich bin damit nicht allein. Weil über 40% aller Gründer in Deutschland versuchen, neben ihrem eigentlichen Job was aufzubauen, weil sie hoffen, da rauszukommen, aus dem 9-to-5-Hamsterrad, raus aus dem Leistungsdruck, raus aus dem, was sich für viele Menschen so leer anfühlt. Denn Arbeit oder bestimmte Arbeiten sind irgendwie natürlich extrem wichtig, um den ganzen Bums hier am Laufen zu halten, aber sie sind eben doch eine unangenehme Unterbrechung unserer Freizeit, wie ja unser aktueller Bundeskanzler uns vorwirft. Und warum ist das so? Weil diese Arbeiten kaum wertgeschätzt werden und weil die Leute ausgebeutet werden. Und dann wundert man sich noch, dass sie darauf keinen Bock mehr haben. Und dann versuchen sie, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Und rennen und rennen und rennen und rennen und rennen. 2024 wurden in Deutschland, so viel zum Thema Freizeitunterbrechung, über 1 Milliarde Überstunden geleistet.
1 Milliarde Überstunden.
Die Hälfte davon
habe ich damals im Autohaus geleistet.
Die Hälfte davon wird nicht mal bezahlt.
Das sowieso nicht, ja. Und die wird noch vordiktiert, wann du sie abfeiern darfst, wenn du überhaupt in den Genuss kommst, in vielerlei Jobs.
Das ist so krass, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was das alles bedeutet.
Ich weiß noch an einem meiner...
Ich weiß nicht, was. Ich habe das nie verstanden, das Konzept. So, also ich habe Stunden und dann mache ich mehr, als ich bezahlt werde, werde ich auf gar keinen Fall machen.
Naja, natürlich nicht. Das ist ja, ich meine, wir haben eigentlich, also
die sagen, Spaß, du bleibst 8 Stunden, dann bleibst du 9 Stunden, dann geben sie dir kein Geld dafür.
Richtig, also die naja, sagen, die sagen, du musst eigentlich nur 8 Stunden bleiben, aber wir brauchen dich heute länger, weil Problem XY besteht, zu wenig Personal oder zu hohes Aufkommen. Und dann wirst du natürlich emotional als guter Mitarbeiter irgendwann in die Pflicht genommen. Kannst du nicht ein bisschen länger bleiben? Kannst du nicht heute, nur heute? Und das bürgert sich ein. Und dann hast du irgendwann eine Liste, ein Überstundenkonto. Oder wenn du in einem Unternehmen arbeitest, wo gestempelt wird, dann ist es natürlich auf die Minute genau sichtbar, wann du einen ausstempelst. In Stempelbetrieben wird die Zeit vergütet oder in Urlaubstage umgewandelt. Aber in Betrieben, wo das so auf mit Gleitzeit oder wo das so ein bisschen auf Vertrauen, du kannst mal 15 Minuten später kommen und bleibst dann mal 15 Minuten länger, läuft, da ufert das ziemlich aus mit den Überstunden. Und ich erinnere mich an Zeiten im Autohaus, da hatte ich bestimmt so 120, 140 Überstunden auf meinem Überstundenkonto. Und dann kommst du in die Situation, gut, ich würde ja jetzt auch gerne mal irgendwas davon abfeiern, also meine Freizeit ausgleichen. Und dann wird dir auch vom Arbeitgeber noch diktiert, wann es denn passt.
Und ob
dann kannst du ja am Montag mal 2 Stunden später kommen. Ja, toll. In den 2 Stunden
kürzt sich das. Ich bin zu Hause bei 120 Stunden.
Dann bist du leider gekündigt.
Das ist für gekündigt, ihr bezahlt mich.
Max, wir verstehen schon, du verstehst wirklich nicht. Aber das
wirklich
per Gesetz.
Ich kann mir das gar nicht vorstellen, Alter.
Per Gesetz darfst du in schwierigen Zeiten 2 Stunden mehr Arbeit gesetzlich anordnen. Das heißt, aus 8 Stunden werden dann 10 Stunden. Darfst du nur für einen gewissen Zeitraum
machen. Was ich nicht verstehe, ist dieses Anschreiben. Wieso bezahlen die dich nicht? Ich bleibe auch 3 Stunden länger, aber das wird am Ende des Monats, will ich das auf meinem Konto.
Das kannst du ja nicht pauschalisieren, machen auch nicht alle, aber die Hälfte davon.
Ich höre das immer wieder. Also die meisten Leute, die ich kenne, die arbeiten, die sagen so, jo, und dann hörst du immer, wenn ich dann so da sitze und die reden darüber und dann, ja, ich habe jetzt auch schon 80 Überstunden oder ich habe 70 Überstunden. Ich denke mir immer, hä, was ist das?
Das ist so ähnlich wie beim Radio, wenn du einen Vertrag bekommst und 40 Folgen produzierst und du aber 45 Folgen machst, dann kann das Radio dir trotzdem nicht 5 Folgen extra bezahlen, nur mit einem neuen Vertrag oder mit neuen Gegebenheiten.
Ja, dann will ich aber 35 nur noch aufnehmen und die anderen 5.
Kennt ihr den Satz? Stand früher
Kapitalismus sucks, Mann.
Es stand früher in all meinen Arbeitsverträgen, wo ich in Führungsposition war, Überstunden sind mit dem Gehalt abgegolten.
Oh ja, besonders in Vertriebsjobs.
Was ist das für ein Satz? Was sind das für Sachen, was ihr hier redet?
Willkommen in Deutsch.
Nee. Ich bin immer bereit, länger zu bleiben, aber wenn ich mein Geld am Ende des Monats nicht kriege, dann klaue ich das Kupfer aus der Wand.
Oh ja.
Ich stelle mir gerade vor, wie so...
Du siehst nur so rausgerissene Kabel.
Riesiger Telekommunikationsanbieter, überall fehlen so die Kabel.
Wie muss man sich das jetzt zurückholen?
Ey, aber, also, ich meine, arbeiten muss man ja irgendwie, ne? Hm. Und wenn Arbeit jetzt dein emotionaler oder psychischer Ersatz für ein Issue wird, dann hast du ein Riesenproblem.
Oh ja.
Dann hast du ein Riesenproblem, weil du bist jetzt nicht nur Sklave deiner selbst, sondern du hast es auch noch jemand anderem in die Hand gegeben und sagst, mach mit mir, was du willst.
Hat schon wieder was.
Es ist ein fließender Übergang zwischen, muss ja gemacht werden, und ich mache hier immer alles, um Dinge nicht fühlen zu müssen. Mhm. Und genau da war ich auch drin.
Jetzt gibt es Stimmen, die sagen, ihr mit eurem Gefühle, Alter, macht doch einfach.
Will
darauf hinaus, dass manche Leute vollkommen fein sind mit diesem Gemache. Also, weißt du?
Du, ich meine, es gibt einen ganz einfachen
Satz. Mir ist auch aufgefallen bei Menschen in meinem Umfeld, desto mehr die anfangen, sich Zeit zu nehmen für sich selber und zu fühlen, desto schlimmer wird's.
Desto schlimmer wird was, genau?
Alles. Ihre Situation, ihre Stimmung, ihre Laune, ihre...
Meinst du, weil das Leid, was sie mit sich rumtragen, dann immer sichtbarer wird oder mehr an die Oberfläche kommt?
Ja, weil du dir mehr Raum einräumst. Weil das ist ja nicht nur... Arbeit ist ja jetzt nicht nur... Das Beispiel Knast. Ich kannte so viele Leute, da kriegst du einen Hungerlohn. Teilweise verdienen 1,20 die Stunde. Und manche hätten es nicht mal gebraucht und standen am Ende auch noch scheiße da. Und das waren gefährliche Jobs, weißt du so? Oder irgendwie Schlosser und Blitze und Lärm und... Die wollten das, weil sonst sitzen sie den ganzen Tag in der Zelle
als Beschäftigung,
und müssen sich sozusagen mit sich selbst beschäftigen. Und in dem Moment wird dann ihre Situation schlechter, weil es ihnen halt schlecht geht.
Guck mal, Arbeit kann ja auch Erfüllung sein. So, das ist schon so. Ne? Ich glaube auch, deshalb glaube ich ganz fest an das bedingungslose Grundeinkommen, weil ich schon glaube, dass Leute gar nicht vorhaben, nur zu gammeln. Mhm. Weil wir wollen schon irgendwas machen. So, die Frage ist halt nur, wie sind die Bedingungen? Also will ich 40 Stunden in der Woche an der Kasse sitzen und Menschen angrinsen, die mich wie Abfall behandeln?
Ja.
So, das ist doch das Ding. Die Wertschätzung ist halt komplett flöten gegangen. Und auch monetäre Wertschätzung. Also ich erinnere nur an die Pflegekräfte, die haben Applaus gekriegt.
Wow.
Also top, top.
Ja, da können wir viele Bereiche aufmachen.
Also ein weiterer Bereich. Also ich habe euch jetzt ganz viel von meinen Mustern und von meinen Suchtverlagerungen. Also ich habe die alle durch. Ne? Da sind noch ein paar mehr. Und vielleicht habt ihr beim Hören, und das sagst du ja auch, gemerkt, krass, das sind ja gar nicht unbedingt diese klassischen Süchte, an die man sofort denkt. Das ist ja gar kein Absturz, das ist ja gar kein Exzess.
Gar kein Rausch.
Gar kein Rausch, kein Blaulicht. Ganz normale Alltagsdinge. Serien, Social Media, Arbeit, Routinen. Aber eben auch, und das ist halt das Ding, was oft nicht gesehen wird, Überkompensation, Sachen unbedingt kontrollieren wollen und Flucht.
Ich finde gerade das Handybeispiel ist so ein schönes Beispiel. Ich habe nämlich früher habe ich immer irgendwie das Rauchen benutzt, um Leuten zu erklären, warum kann denn der jetzt nicht damit einfach aufhören? Oder warum, ne? Ja, du hast schon mal, hattest du mal jemanden in der Familie, der versucht hat, das Rauchen aufzuhören? Wie viele Versuche hat er gebraucht? Wie war's? Und komm jetzt nicht mit dem einen Onkel, der sofort aufgehört hat, sondern yeah. Basically ist dir klar, dass es schwierig ist. So, und obwohl die Leute wissen, dass sie dran sterben und dass es ihre Gesundheit zerstört. Aber ich finde, beim Handy ist es fast noch besser, weil es hat wirklich jeder und es erwischt jeden. Es erwischt jeden. Es ist so gut gemacht, dass es die 65-jährige Hausfrau erwischt, die 25-jährige Studentin, die eigentlich Medizinstudium nebenher macht.
Den 10-Jährigen im Prinzip.
Und den 10-Jährigen, der eigentlich vielleicht sogar tatsächlich gerne draußen spielen würde. So.
Ja.
Also es erwischt basically sogar Leute wie mich, die eigentlich, ich habe überhaupt kein Interesse, weder an anderen Leuten, ja, dann schicken sie mir halt nackte Frauen. Ja, toll, danke. Ja, super. Das funktioniert so. Weißt du, also es ist so gut gemacht. Es macht jeden abhängig.
Wissen halt, wie das Gehirn funktioniert, ne?
Ja. Und alle, also ich war jetzt wieder bei der Physio und der drückt an Stellen, der sagt, es ist halt das Handy. Das ist, und dann weißt du so, und dann auch drückt er auf der anderen Seite und dann ist es da halt nicht. Weil ich halt Rechtshänder bin und die Bewegung das ist immer so. Und das heißt, ich gucke hier, diese Seite verkürzt sich.
Die Nackenmuskulatur so, da oben.
Weißt du, nein, das ist das Handy, das kommt vom Wichsen.
Ich wichse doch nicht hier oben. Das ist meine Nase wichsen. Nee, es ist tatsächlich, daher kommt der Tennisarm. Das weißt du doch.
Ja, aber diese ganzen Fehlhaltungen, die wir uns selber heranzüchten und anerziehen, weil wir so viel Zeit mit diesem Gerät verbringen.
Kopfschmerzen. Ja, nicht nur das. Wir sitzen den ganzen Tag. Also die meisten Menschen verbringen ihren Alltag überwiegend im Sitzen. Die sind so verkürzt.
Und Sitzen ist das neue Rauchen. Sitzen ist das neue Rauchen. Diese Art gemerkt. Man sagen die Physios. Sitzen ist das neue Rauchen.
Und dann ist Sport aber hier unten auf der Liste. Ne?
Hm.
Also das ist so ein Ding. Und die Frage ist ja jetzt, sind wir jetzt alle krank? Oder ist die Welt da draußen...
Wie sie ist. Boah, interessante Frage.
Eigenen Geschichten.
Weißt du, was du gerade gesagt hast? Sind wir alle krank? Weil, wenn das die Norm ist, dann können wir eigentlich gar nicht mehr krank sein, weil wir haben ja gesagt, krank
ist etwas, was aus der Reihe tanzt.
Ist aber eigentlich dann auch wieder was auszugeben. Also, weißt du, was ich meine?
Das System ist krank, ne? Und die ganzen Muster, die uns von außen auferlegt werden, sind krank. Aber wir sind einfach nur, wir leben mit den Symptomen, ne?
Voll. Und das Erste, was ich bei so Sachen, wenn ich so eine Themen anspreche, die sind natürlich unangenehm. Das Erste, was ich immer lese, ist Eigenverantwortung. Ja, das System ist schuld. Ja, die anderen sind schuld. Eigenverantwortung, Eigenverantwortung. Während sie selbst 4 Stunden lang irgendwo kommentieren.
Du kommentierst gerade random irgendeinen Scheiß, weil du hast wirklich, du bist Teil des Problems.
Ist es die Welt da draußen? Sind wir krank? Machen wir das, um mit dem Lärm klarzukommen? Den Kopf irgendwie? Ich glaube, beides kann stimmen.
Aber ist es noch krank, wenn es alle machen?
Keine Ahnung. Also findest du, und ich weiß, was du sagst, Tiere im Zoo einsperren krank?
Krank weiß ich nicht, ich finde es kacke. Ich finde es falsch. Krank weiß ich nicht, falsch finde ich es.
Ich glaube, dass diese Dinge einfach nur unsere Gitterstäbe sind.
Mhm.
Das glaube ich, könnt ihr aber gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich glaube, Fastfood, Serien, Brot und Spiele, das sind unsere Gitterstäbe.
Und wenn man mal so überlegt, einem geht es ja auch viel besser, energetisch viel besser nach einem Abend im echten Leben. Wenn ich mich daran erinnere, wenn ich bei Familie Pollux bin zum Spieleabend, danach fahre ich mit so guter Laune nach Hause, weil ich ein echtes Erlebnis hatte mit echten Menschen und echte Energie ist zurückgekommen. Ich habe nicht nur unnötig meine Energie verschwendet in ein Gerät, was nichts wiedergibt, sondern hatte was davon und am Ende auch noch eine Erinnerung. Denn wir erinnern uns ja auch gar nicht mehr an die Dinge, die wir so bingen, ne? Also die meisten Serien, die wir geguckt haben, ja, der Titel, der klingelt noch so dunkel im Kopf, aber was jetzt in den Folgen passiert ist, da muss man noch schon grübeln. Oder kannst du mir jetzt genau erzählen? Nee.
Ich glaube, da ist was passiert, was die letzten Jahre, was ein neues Phänomen ist. Da gibt es noch keine validen Studien dazu oder so, weil wir überhaupt noch gar nicht wissen, wo das hinführt. Du hast ja früher ständig kurz nachgedacht. Mhm. Weißt du, auf dem Schulweg hast du nachgedacht. Weil was solltest du machen? Wenn du auf die Bushaltestelle standest, hast du nachgedacht. Während du irgendwie unten an der Haustür gewartet hast, bis einer aufmacht beim Klingeln, hast du nachgedacht. Über irgendwas, weißt du so. Und wenn es nur bim, 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 bim. Und heute, du nimmst sofort das Handy.
Ja.
Du denkst nicht, du kommst gar nicht mehr zum Reflektieren, zum Nachdenken. Das ist wirklich,
so.
Jeder Moment ist gefüllt mit mehr Reindrücken.
Ja.
Jetzt ist die Frage, ist es gefährlich?
Für euch vielleicht, für jemand wie mich. Mein Gehirn ist gemacht dafür. So.
Also, vielleicht, wir wollen ja auch immer gerne mal was nach draußen geben. Wie gefährlich das ist, ist wahrscheinlich individuell. Aber ich versuche mich manchmal selber wieder so ins Hier und Jetzt zu holen und dann Alltagssituationen, wie beispielsweise Wartezeit beim Arzt im Wartezimmer, zu nutzen, ohne mich in mein Handy zu flüchten. Hm. Ich versuche dann ganz bewusst wahrzunehmen, wer ist mit mir in diesem Raum? Warum lachst du?
Sie ist wieder Psycho. Also ich sitze dann schon mal und dann siehst du so,
wie sie
die Leute mustert.
Ja, ich muster die Leute. Das ist schlimmer
als mein Nachbar, der gestern erst um 23.15 Uhr nach Hause gekommen ist.
Aber guck mal, in Wirklichkeit.
Ich finde es toll, ich mache mir Spaß. Ich wünsche, es würde mehr schöne Frauen geben, die das machen.
Aber es ist ja gar nicht Psycho. Normalerweise kommst du in diesen Raum rein, nehmen wir mal das Gerät weg und es ist eigentlich weird, dass es im Fahrstuhl nicht passiert. Weil da ist es nichts, aber mittlerweile gucken auch alle sofort auf ihr Handy. Das wäre eigentlich die Chance zu interagieren.
Ja.
Alle warten basically auf diesen Arzt.
Das will ja keiner. Keiner will, ich will mit euch nichts interagieren im Wartezimmer. Ich will das ja auch zu atmen, dann man die Bazillen.
Ja, okay, aber es ist ja auch nicht jeder Hypochonder. Ja. Und die Frage war ja, ist es gefährlich? Ich glaube, es ist nur dann gefährlich, wenn ich gar nicht mehr merke, was ich überhaupt tue. Wenn ich anfange, mir meine Muster schön zu reden, statt ehrlich hinzuschauen, was tue ich mir eigentlich gerade? Und das ist das Ding. Ich habe mir ganz, ganz lange erzählt, dass ich alles im Griff habe. Ich funktioniere. Ich habe da mein Geld. Ich habe beide Beine im Leben. Ich hab meine Kohle. Ja, 4, 5 Scheine. Scheiß drauf. Kokain, Essen, Serien. Ist doch alles okay. Und das kam aber daher, dass ich gar nicht geguckt habe, ob wirklich alles okay ist. Ich habe mich die ganze Zeit abgelenkt. Es war lange einfach nicht still genug, damit ich mich hören konnte. Es war einfach nicht still genug. Und um die Episode mit was Schönem abzuschließen, mittlerweile kann ich das. Das haben wir in der Strukturepisode so ein bisschen besprochen. Hört euch die gerne an, falls ihr die noch nicht gehört habt. Und na klar kann man immer weiter dran arbeiten, aber mittlerweile erkenne ich das. Ich möchte mein Handy wegschmeißen, wenn ich ehrlich bin. Ich habe darauf keinen Bock mehr.
Der Trend geht auch wieder zu diesem ultra alten Knochen Nokia 3510 und schlag mich tot. Es gibt auch viele andere Modelle. Aber mittlerweile ergibt es Sinn für mich. Ne? Also für die Menschen, die beruflich nicht auf irgendwie ein Smartphone angewiesen sind, macht diese Reduktion doch eigentlich wieder Sinn. Back to SMS und Telefonat.
Wahrscheinlich ist es eine individuelle Antwort für jeden, aber wenn man es jetzt mit Substanzen vergleicht, zum Beispiel, ich habe jetzt seit 7 Jahren mein Rezept oder was und ich habe nie eine Dosissteigerung. So, ist ganz selten, dass ich mal mehr kiffe, als ich wollte. Das passiert mir nicht, weil ich kiffe erst abends und so weiter. Es gibt aber auch Substanzen, bei denen ich zum Beispiel sage, mit denen darf ich nicht ficken, weil da verliere ich die Kontrolle. So, ich werde kein Meth mehr ziehen in meinem ganzen Leben nicht, weil dann weiß ich nicht, wann es endet. Glaubt ihr, also Handy ist Meth oder glaubt ihr, Handy ist Weed? So, weißt du, worauf ich hinaus will? Kann ich das hier haben und einen gesunden Umgang finden oder ist es gar nicht richtig möglich?
Ja, also aus meiner Sicht ist das schon Meth. Also ich würde sagen, so sehr wie, ich habe ja ein großes Thema mit Kontrolle. Kontrolle ist etwas, womit ich mich glaube auszukennen und auch meinen Handykonsum versuche ich zu kontrollieren und trotzdem erwische ich mich jeden Tag dabei, wie ich es halt viel öfter in der Hand habe, bis mir mein kleiner Finger wehtut, weil das Telefon so groß ist, dass ich es kaum halten kann. Und da fällt mir dann natürlich auf, dass es Meth ist, weil es mich in der Hand hat.
Ja,
es gibt ja diesen WhatsApp-Daumen und es gibt diese komische Delle im kleinen Finger, wo dann das Handy immer drauf liegt. Puh, ich würde es nicht aufs Handy pauschalisieren, per se runterbrechen. Ich glaube, es sind bestimmte Apps, die Meth sind. Also deswegen habe ich auch vorhin gesagt, Crack für die Augen. Ich glaube, das Gerät kann eigentlich ziemlich cool sein, wenn man bestimmte Apps nicht drauf hat. Aber dadurch, dass ich so viel von diesen Apps konsumiert habe, rede ich mir ein, das Gerät an sich ist schuld. Und ist es ja eigentlich nicht. Also nur weil Verkehrstote sterben, ist ja das Auto nicht per se schlecht. Mhm. Ich glaube, wir sind aber gesellschaftlich an einem Punkt, wo wir nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr brauchen, sondern wo wir einfach alle mal auf die Bremse treten.
Ich glaube, was du gesagt hast, war die perfekte Antwort. So, es ist auf der einen Seite so ein bisschen individuell, aber es gibt auch Apps auf diesem Handy, die zum Beispiel Substanzen wären, mit denen sollte jeder vorsichtig sein. Ja. Also das ist so, also klar kannst du jemand sein, der sagt, ah, mir ist Heroin lieber als Meth. Aber diese Apps können beides sein.
Ja.
Mhm. Weißt du, weil das ist es nämlich. Für den einen wirkt es dann wie Meth, der jetzt eher wie jetzt Nini und ich sind, sodass wir halt sagen, ey, wow. Weil, was wir jetzt nicht angesprochen haben, es ist ja nicht nur, wir konsumieren ja nicht nur Content. Also ich rede jetzt nur für mich, aber ich denke mal, das ist bei dir auch nicht anders. Wir nehmen ja auch die Validation oder den Input, der für unsere Sachen kommt. Mhm. Da sind ja Nina und ich besonders anfällig dafür. So, nennen wir es mal die narzisstische Bestätigung, die durch das möglich ist, die sonst im echten Leben ganz schön anstrengend ist, weil du da interagieren müsstest, die geht hier richtig schnell.
Das ist ja bei mir nichts anderes. Das hätten wir nicht kennengelernt.
Du sitzt auch nicht da. Genau, du sitzt auch hier. So, jetzt gibt's aber auch Leute, die da das weniger brauchen. Die werden dann vielleicht eher der Heroin-Konsument, wenn man dann sagt, so, ah ja, das ist das, was mich halt interessiert, ist am anderen Leben. Das ist Gossip oder das sind Katzenvideos oder das ist was auch immer. Mhm. Also das ist das Problem, glaube ich. Ich glaube, jeder, egal was sein Kryptonit ist, wird das auf diesem Handy finden können.
Lass es einfach Games sein. Wie viele Leute siehst du denn?
Dann ist das genau. Ich habe kein einziges Spiel. Wir beide haben kein einziges Spiel. Da haben wir es nämlich wieder. Ja. Da kriegen wir null narzisstische Validation. Interessiert muss ich mich. Nee, muss ich erst mal 3 Jahre spielen, damit ich dann irgendwer bin.
Genau so. Ich habe kein einziges Game da drauf. Ja, aber wenn ich in der U-Bahn sitze, tak, sehen die alle Tom.
Also dann ist es das. Das Ding ist Shit. Scheiße, es ist für jeden Gefängnis. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, der eine kann es handeln und der nächste nicht, sondern jeder wird dort sein Kryptonit finden. Mhm. Oh, das ist aber böse Conclusion am Ende dieser Folge.
Ich will noch mal ganz kurz. Ja, pass auf. Eigentlich ist es ja, diese ganze Episode ist ja die ganze Zeit so, okay, was haben wir denn noch für Sweet Spots beim Essen und so. Also es ist, wir leben in Zeiten, wo wir wirklich unglaublich auf uns und auf unseren Organismus und auf die ganzen Mikroorganismen, die so in unserem Organismus leben, aufpassen müssen, damit wir vielleicht die statistischen 70 bis 80 Jahre erreichen.
Ich glaube, wir werden alle 90, aber halt mit solchen Daumen.
Ja, und mit so krummen Buckelrücken.
Ah, hör auf, Buckelrücken auch noch. Das will ich am allerliebsten.
Ich will das auch.
Buckelrücken hätte ich noch genommen, aber Buckelrücken, das macht mir richtig fertig. Buckelrücken.
Ja, das war's. Das war mein.
Krasse Folge, komisch. Ich habe noch einen Gedanken zum Schluss. So, würde doch aber eigentlich, wenn das Kryptonit ist für uns alle mit unseren gepeinigten Seelen, die wir ja anscheinend da immer noch am Konsumieren sind, weil wir irgendwie, was wäre denn dann, wenn wir alle Zen wären? Weißt du, wenn wir gar keinen Grund mehr hätten oder wenn in uns gar nichts mehr wäre, was dieses, dann könnten wir wahrscheinlich auch mit dem Handy umgehen, ne?
Das wäre übrigens ein super geiler Gast, dieser Meister Qi-Heng.
Selber so am Handy, hat keine Zeit.
der nutzt das, die nutzen das ja auch. Ja. Also die nutzen das, aber die haben halt, die haben einen anderen Lebensmittelpunkt. Die kümmern sich in erster Linie um sich, um ihre Gesundheit. Die wissen, das gibt es alles, das kann ich zu meinen Vorteilen nutzen. Aber es sind halt nicht die Ratten im Red Park, vorm Red Park, denen du einfach verschiedene Trinkflaschen gibst, die einfach, sind wir mal ganz ehrlich, es sind ganz viele ungesunde Menschen, die kompensieren.
Vielleicht geben wir nach draußen noch eine Frage, denn es gibt doch auf all unseren Telefonen so eine Funktion, wo man theoretisch die Bildschirmzeit, also wie so einen Filter einschalten kann, dass das Handy dann nicht mehr benutzbar ist oder auch für gewisse Apps Ruhezeiten einstellt. Mich würde mal zutiefst interessieren, wer das nutzt.
Ich hab's genutzt.
Ich hab's auch genutzt. Hab ich direkt
wieder redet wieder in der Vergangenheit. Aha.
Nee, bei mir war original, ich hab dann halt, weil du musst ja nur, du brauchst ja nur länger, um es dann wieder an dem Tag möglich zu machen, bist du beide drauf. Und da habe ich ja nur noch mehr Zeit verschwendet, weil ich bei jedem Klick immer noch dann diese Sperrung gehen musste.
Das hat einen Tag gedauert, habe ich dir
Ich habe es eine Woche oder zwei.
Okay, das würde mich mal sehr interessieren.
Das funktioniert bei keiner Sau.
Hat mich, ich habe es noch nicht mal ausprobiert, weil es sich für mich auch schon einfach so falsch angefühlt
die
hat.
Die haben, was eine Freundin von mir hat, ist ein Tresor.
Wo das Handy reinkommt.
Reinschmeißen und dann kriegst du es erst wieder an dem Ding oder so. Und dann schmeißt du um 16 Uhr rein und kriegst es erst um 23 Uhr.
Was soll das? Ich meine, das ist, guck mal, an so einem Punkt bist du.
Ja, es ist aber alles Schrott, es ist alles wie.
Du bist halt auch nicht erreichbar. Und wenn was ist,
dann klar. Abstinenz.
Was ist das für was ist? Was ist, wenn was ist, wenn was ist?
Ey, hör auf. Ihr nehmt eure Handys mit, sperrt nicht eure scheiß Handys ein, weil wenn was ist, die Nina hat vollkommen recht. Wenn die Cat mir kommt mit, ja, ich nehme mein Handy nicht mit zum Gassi. Nein.
Frag mal bitte meine Frau, die hat mir jetzt Notfallkontakt eingerichtet, weil ich gesagt habe, ab 22 Uhr erreicht mich, ich habe mein Handy immer auf lautlos und ab 22 Uhr erreicht mich gar keiner. Und sie war so bestimmt 4 Monate lang, auch noch länger. So, kannst du mich mal bitte als Notfallkontakt reinpacken, wenn was ist? Ich erreiche dich nicht. Und ich meine, was soll denn sein? Also wenn was ist, was heißt denn das? Früher war ja auch nichts.
Also ich würde sagen, damit gehen wir raus. Wenn was ist, was soll denn sein? Früher war doch auch nichts. Ich finde, damit ist alles gesagt.
Schreib's in die Kommentare, was sein könnte.
Damit sind wir raus. Tschüss, Freunde.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
PvP, Loot, Camper, Noob. Wenn ihr gerade irgendwas davon verstanden habt, dann herzlichen Glückwunsch. Ihr sprecht Gamisch. Und das bedeutet, ihr solltet unbedingt mal in den neuen ARD-Podcast Reisegruppe Gamescom reinhören. Davon gibt es in der Gamescom-Woche jeden Tag eine neue Folge von unseren zwei Gaming-Nerd-Nasen, Daniel und Pat. Die beiden stehen für euch Schlange, wühlen sich durch die Neuheiten, damit ihr es nicht tun müsst. Und das Beste, sie liefern euch das Gamescom-Feeling in eure Hosentasche. Genauer gesagt in die ARD-Audiothek. Da gibt's in der Gamescom-Woche jeden Tag eine neue Folge mit Experten, Streamern, Influencern. Reisegruppe Gamescom heißt der Podcast. Das Gamescom-Komplett-Paket. Ganz entspannt, ganz aktuell, ganz toll.